Herzlich willkommen zu diesem Tech Talk und heute ist der Daniel mit mir gemeinsam hier und wird mir ein bisschen was erzählen zu den neuen Power Apps. Power Apps wurde letzte Woche vorgestellt. Daniel, was kann ich damit machen?
Im Prinzip ist es ein echt schneller und einfacher Weg, Business-Applikationen zu schreiben, die am Ende cross-Plattform funktionieren. Abhängig davon, welche Business-Daten ich verwalten möchte, kann ich mir quasi eine App wirklich zusammenklicken.
Genau, ich glaube, das ist das wichtige Stichwort, zusammenklicken, weil ich konnte jetzt ja vorher schon Cross-Platform-Apps bauen. Ich habe verschiedene Tools, kann Visual Studio nehmen mit den Cordova-Tools, mit Xamarin. Aber jetzt habe ich auch die Möglichkeit, auch als Fachanwender ohne wirkliche tiefe Programmierkenntnisse diese Cross-Platform-Apps zu bauen.
Absolut, genau das ist die Zielgruppe von diesen Apps. Es gibt ja oft den Anwendungsfall, dass man sagt, hey, man ist im Fachbereich, man möchte irgendwie sich seinen eigenen Workflow ein bisschen optimieren. Muss dazu natürlich auf bestehende Business-Daten zugreifen können, sei es irgendwie ein SharePoint oder irgendein Excel-File, das irgendwo liegt. Und man möchte einfach sich eine eigene Applikation bauen, die einen ganz bestimmten Workflow unterstützt, um in diese Datensenken, die man eben so typischerweise im Business-Umfeld hat, möglichst effizient Daten reinzukriegen. Und was man machen kann, ist natürlich, man kann einen Auftrag geben an irgendeine Agentur, die da eine Wahnsinns-Applikation außenrum baut. Das ist teuer und ist natürlich aufwendig und auch langwierig. Und was man gerne möchte als Fachanwender, ist natürlich die Möglichkeit, hier sich schnell selbst helfen zu können. Und das ist das Szenario, worum es in den Power-Apps geht. Hier wirklich dem Fachanwender ein Tooling an die Hand zu geben, mit dem er sehr weit kommt, wenn es darum geht, sich seine eigenen Workflows zu optimieren, um in die typischen Unternehmensdatensenken eben Daten einzuspielen.
Okay, wenn du über Datensenken sprichst, sprichst du über irgendwelche Software-as-a-Service-Anwendungen, die ich dazu gekauft habe, wie Office 365 oder vielleicht ein Salesforce-CRM-System. Du hast irgendwie eine SharePoint-Liste, wo Daten liegen. Das heißt, alles diese verschiedenen Datenquellen und Senken, die miteinander vernetzt werden sollen. Und der Endanwender soll letzten Endes, egal wo er ist, mobil über sein Smartphone die Möglichkeit haben, mit diesen Daten zu interagieren. Zum Beispiel, wenn er irgendwo draußen im Feld ist, bei einem Kundenauftrag, Daten zu erfassen, die direkt in einer vielleicht in einer SharePoint-Liste gespeichert werden und von da in regelmäßigen Abständen vielleicht ins CRM-System übertragen werden. Also das ist genau das Szenario.
Absolut. Also gerade dann, wenn es natürlich um mehrere Benutzer geht, macht sowas Sinn. Also wahrscheinlich macht man es nicht für sich alleine. Demzufolge ist natürlich auch klar, dass die Daten immer irgendwo zentral liegen. Es muss nicht immer eine Datenbank sein, es muss nicht immer irgendwas richtig Dickes sein. Es kann auch wirklich nur eine Excel-Datei sein, die meinetwegen auf meinem OneDrive liegt oder auf meinem OneDrive for Business. Und das ist natürlich der kleinstmögliche Fall, wenn wir gleichzeitig irgendwie in Excel bearbeiten wollen. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der an der Stelle relativ interessant ist, und das ist natürlich die Verwaltung von dem Zugriffsrecht und überhaupt von der Möglichkeit, diese App auszuführen. Und wie kriege ich die überhaupt dann in Mann? Das ist natürlich auch was potenziell ein bisschen schwierig ist, weil wenn man sich jetzt vorstellt, man schreibt so eine App, gerade auch als jemand in einem Fachbereich, ja, was mache ich denn dann mit der App? Na, wenn ich dann mein App-Paket habe, soll ich das dann in Public Store stellen oder soll ich dann wieder zur IT-Verwaltung laufen im Unternehmen und sagen, hey, packt mir das doch mal bitte in unseren Business Store oder rollt es über Intune aus. Das ist was hier bei den Power Apps auch berücksichtigt wurde. Und das Teilen von Apps und Weitergeben von Apps und das Zulassen von neuen Nutzern für diese App funktioniert genau auf der gleichen Basis wie eigentlich das Verwalten von Dokumentenzugriffsrechten. Das heißt also, wenn ich dir heute ein Excel freigeben will oder ein Word-Dokument, das ich irgendwo auf einem zentralen Share habe, dann sage ich halt hier, ich möchte bitteschön einen zusätzlichen Benutzer hinzufügen zu diesem Dokument, ich möchte dir Schreibrechte geben, ich möchte dir Leserechte geben. Genauso funktioniert es mit diesen Apps. Ich sage quasi, diese App, die ich erschaffen habe, möchte ich dem Malte zur Verfügung stellen. Und dann wähle ich dich aus und sage, du bist der Benutzer, du sollst hier Zugriffsrechte haben und dann hast du Zugriffsrechte.
Und das heißt, das Ganze inklusive der Zugriffsrechte und dem Zugriffsrechte-Management für die Datenquellen. Heißt, die IT-Abteilung kann dann auch über eine einheitliche Schnittstelle verwalten, wer jetzt Zugriff auf zum Beispiel das CRM-System zu einem bestimmten Zweck hat. Das heißt, ich brauche jetzt vielleicht die Programmierschnittstelle von meinem CRM-System gar nicht irgendwie rausgeben, sondern kann sagen, okay, ich habe eine spezielle API, die wird für diese App freigegeben und für die Benutzer, die diese Berechtigung für die App haben.
Zur Schutz aus.
Alles klar. Sollen wir uns das mal direkt live anschauen?
Absolut. Also ich habe hier mal die powerapps.microsoft.com Seite gerade offen. Also wer sich selber dafür interessiert, kann sich das mal angucken, kann sich ja auch registrieren für den Piloten. Momentan ist es noch nicht als Release-Version markiert, sondern es ist wirklich was zum Ausprobieren jetzt momentan noch. Beta-Status würde ich mal sagen. Da kann man sich anmelden und kann dann auch eine entsprechende App runterladen, mit der man solche Applikationen schreibt. Also das ist auch was, was einem erstmal in den Kopf reinpassen muss. Man braucht quasi zum Schreiben dieser Apps jetzt nicht mehr Visual Studio oder irgendein anderes Tool, sondern man hat zum Erstellen dieser Apps eine App. Und es ist auch so, dass ich als jemand, der die App am Ende ausführt, brauche ich auch eine App. Und zwar quasi eine Art Shell für die ganzen Apps, die über diese Power-App-Umgebung erstellt wurden. Und ich mache jetzt einfach mal diese App auf.
Aber das heißt, ich muss jetzt mich für die Public Preview anmelden, warten, bis ich freigeschaltet bin. Und sobald ich freigeschaltet bin, kann ich mir dann jetzt hier die App für mein Windows 10-System runterladen. Und nachher kann ich damit Apps schreiben, die der Endbenutzer in dieser Shell auf Windows, auf iOS und auf anderen Geräten später mal nutzen wird.
Genau. Okay. Und du hast jetzt noch ein paar ganz, ganz wichtige Stichpunkte gesagt. Das gibt es eben nicht nur für Windows. Also das ist wirklich das Spannende. Ich habe dann auch als Anwender auf einer anderen Plattform auch diese Shell-Experience und kann dann quasi auch diese Applikation nutzen, die dann eben plattformspezifisch natürlich am Ende bereitgestellt werden. Und ich als derjenige, der so eine Fach-App baut oder in der Fachabteilung, ich muss mich da natürlich nicht um irgendwelche Cross-Plattform-Strategien kümmern. Das ist quasi alles von diesem Framework weggekapselt. Ich erstelle einfach meine Applikationslogik. Ich sorge dafür, dass es irgendwelche Workflows gibt, wo ich Daten reingießen kann und Daten auslesen kann. Und am Ende funktioniert es einfach auf allen Plattformen und ich muss mich auch nicht darum kümmern, jetzt das auf einer bestimmten Plattform einem bestimmten User zur Verfügung zu stellen, sondern ich sage einfach, ein User, der sich mit einer bestimmten ID hier anmelden kann, der hat Zugriffsrecht, ganz egal, auf welchem Device er das dann ausführt.
Okay. Cool. Das heißt, du hast jetzt die App aufgemacht und jetzt kannst du mit dem Erstellen von deiner Anwendung
beginnen. Genau. Ich könnte jetzt eine neue Anwendung erstellen, werde ich auch gleich machen, einfach mal einen ganz, ganz einfachen Use Case durchspielen. Aber was wir hier schon sehen, ist genau das Thema, was ich angesprochen hatte. Ich habe hier unterschiedliche Applikationen. Das sind quasi die Applikationen, die ich jetzt irgendwann mal erstellt habe. Die haben hier alle noch komische Namen. Es liegt daran, dass das alles praktisch Testversionen waren. Und wenn ich jetzt eine dieser Applikationen einem anderen Anwender zur Verfügung stellen möchte, dann kann ich hier einfach auf dieses Icon gehen, wo man den kleinen Benutzer sieht. Und ich sage hier einfach, ich möchte einen neuen Anwender dazufügen. Wir sehen hier unten schon, wer das, mit wem das geteilt wurde.
Das heißt, du hast dich jetzt an dieser Power Apps-Anwendung mit deinen Active Directory Credentials angemeldet und damit kannst du jetzt anderen Usern aus deinem AD Zugriffsrechte verwenden.
Genau, das ist also wirklich das Spannende, dass wir sind hier im Unternehmensnetzwerk von Microsoft, in der Microsoft-Domäne und ich kann jetzt, weil ich in der Microsoft-Domäne eine Power App erstellt habe, kann ich diese Power App weitergeben an andere Mitglieder der Domäne. Und ich würde mal auch gleich sehen hier, wenn ich mal einfach deinen Namen hier eintippe, Malte Lantin, wird hier übers Active Directory die entsprechende Verbindung gefunden. Du wirst als User gefunden. Ich kann jetzt dir hier ein Zugriffsrecht geben auf die Applikationen, die ich bereits erstellt habe. Also wir haben das jetzt nicht verwirren lassen. Wir haben noch nicht eine Applikation jetzt hier live erstellt. Das sind wirklich Applikationen, die ich im Vorfeld erstellt habe. Nur um mal zu zeigen, wie dann dieses Deployment der Applikation quasi geht.
Und wenn ich ein kleines Unternehmen bin und bisher noch kein Active Directory habe, kann ich Azure AD verwenden, das heißt mein Active Directory in der Cloud, kann dort meine User anlegen und dann basierend auf diesen Benutzerinformationen dann auch.
So schaut's aus. Wenn ich jetzt hier auf Share klicken würde, das lassen wir jetzt mal, weil es dann vielleicht ein bisschen zu weit geht. Was passieren würde im Hintergrund ist, du kriegst eine E-Mail. In der E-Mail würde dann drinstehen, hey hier, Daniel Meixner gibt dir eine App frei. Hast du Lust, die runterzuladen? Wenn du da draufklickst, dann hast du entweder automatisch die Möglichkeit, die App runterzuladen. Beziehungsweise, wenn du noch gar nichts hinsichtlich Power App installiert hast, also wenn du noch nicht mal die Shell bei dir auf dem Rechner hast, dann kriegst du eben den Hinweis, dass du doch bitte die Shell runterladen möchtest, um hier Power Apps nutzen zu können. Und es ist auch so, wenn ich dir eine App freigebe, dann taucht die automatisch bei dir in der Liste der Applikationen, die du starten kannst, okay, auf
das heißt,
in deiner Power
App. Wenn ich mein Windows Phone habe oder mein iPhone, da die Power App Anwendung drauf ist und du mir die Anwendung freigibst, poppt die automatisch dort auf. Hier, es gibt eine neue Anwendung, ich kann sofort drauf.
So schaut's aus.
Okay.
Wir machen diesen Share-Mechanismus jetzt mal nicht. Man sieht hier, die haben alle noch das gleiche Logo. Es liegt einfach daran, dass ich hier natürlich noch nicht so wahnsinnig viel Customizing betrieben habe. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, ich könnte hier natürlich auch sagen, ich möchte eine einzelne von diesen Applikationen, die sich hier in der Power App Shell bei mir verbergen, möchte ich pinnen. Das heißt, dass ich auf der, im Startmenü bei mir hier so eine kleine Kachel habe, um eine App direkt starten zu können. Kann ich also auch machen, sieht man hier, es geht mit dem Kontextmenü. Aber das ist ja jetzt alles quasi schon eher der Fall, wie kriege ich die Anwendung eigentlich am Ende raus? Wie kann ich die verteilen innerhalb des Unternehmens? Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt auch mal ganz kurz an, wie so die First Steps sind, wenn ich so eine Applikation eigentlich anlege. Und ich gehe hier mal auf New und ich kriege dann schon ein paar Auswahlmöglichkeiten. Man sieht es schon mit einer gewissen schönen grafischen Aufbereitung, die einem als Entwickler vielleicht nicht so geläufig ist, weil man jetzt denkt, okay, wenn man auf New klickt, müsste doch erstmal irgendwie ganz viel Code erscheinen und nicht hier ich einen schönen Auswahldialog kriegen. Also das ist ja, wie gesagt, nicht unbedingt für einen Entwickler jetzt gedacht, für den Hardcore-Entwickler, sondern eher für die Fachabteilung. Ich kann hier jetzt sagen, okay, ich möchte basierend auf einem Template anfangen oder komplett leer mit einer leeren Applikation anfangen. Und es gibt eine dritte Möglichkeit, die finde ich eigentlich am spannendsten. Ich kann auch anfangen mit einer Datenquelle. Ich kann einfach sagen, ich möchte eine Applikation schreiben für Daten aus dieser Quelle. Und dann wird mir automatisch eine Art Applikation dafür vorgerendert quasi, weil die Logik im Hintergrund sagt, welche Datenquelle hast du ausgewählt, wie sind die Daten in dieser Datenquelle strukturiert und was bedeutet das dann eigentlich für einen Endanwender, wenn der in diese Datensenke Daten reinschreiben will. Klassisches Beispiel, ich habe irgendwo ein Excel liegen, das Excel hat meinetwegen 10 Spalten und ich möchte als Endanwender natürlich irgendwie in die 10 Spalten reinschreiben können, dann ist ja klar, dass man so die klassischen Create, Read, Update, Delete Operationen irgendwie auf diesen 10 Spalten ausführt. Das ist genau das Szenario, was ich jetzt mal durchgehe.
Okay, aber das heißt, es funktioniert, ich weiß nicht, wer es vielleicht schon mal ausprobiert hat in der Vergangenheit mit Visual Studio Light Switch, hatten wir eine ähnliche Möglichkeit. Wir hatten eine Datenquelle und konnten basierend auf dieser Datenquelle und irgendwelche Formulare und Masken generieren lassen.
Absolut.
Und so arbeitest du jetzt auch. Das heißt, du fängst jetzt bei der Datenquelle an.
Genau, und ich denke, dass das wirklich ein valides Szenario ist, weil es geht ja darum, wie kann ich effizienter die Daten verwalten oder mit den Daten arbeiten, mit denen ich sowieso schon arbeiten muss. Und das ist genau der Punkt, wo wir hier ansetzen mit den Power Apps. Wir sagen also, es gibt ganz viele Datensenken und was es in vielen Fällen nicht gibt, ist halt eine schöne bedienbare UI oben drüber. Und
vor allen Dingen eine mobile UI, ne, die ich überall benutzen kann, selbst wenn ich nicht im Unternehmensnetzwerk bin. Und da wird es dann nachher auch spannend, wenn wir uns vielleicht noch die Möglichkeit anschauen, eigene APIs zu schreiben, um dann nachher auch mobil darauf zugreifen zu können.
Genau. Okay, ich gehe mal kurz rein. Man sieht hier, ich habe schon ein paar Connections vorangelegt. Was interessant ist, ist natürlich, wo kriege ich jetzt die Daten eigentlich her? Und ich habe vorhin schon gesagt, das ist natürlich ein klassisches Szenario für Daten, die irgendwie gemeinsam adressierbar sind. Das heißt, die lokale Festplatte ist jetzt nicht so eine wirklich sinnvolle Datensenke in dem Power-Apps-Szenario. Viel sinnvoller ist, was irgendwo im Internet zur Verfügung ist. Und wir können uns hier mal anschauen, welche Art von Konnektoren wir hier haben. Und wir sehen, es gibt ganz viele Konnektoren, um sich auf bestehenden Datenquellen drauf zu verbinden. Wir haben hier Dropbox beispielsweise, wir haben hier Google Drives. Das ist natürlich eher was vielleicht für den privaten Endanwender sehr spannend ist, genauso wie OneDrive. Aber wir haben hier auch so Dinge wie Dynamics CRM, SharePoint Online, OneDrive for Business würde funktionieren. Also das heißt, wir haben hier eine breite Palette von Auswahlmöglichkeiten, wenn es darum geht, einfach mal zu sagen, unsere Daten liegen an der oder der Stelle auf dem oder dem, auf der oder der Plattform von unterschiedlichen Anbietern.
Ja, und der eine oder andere mag jetzt vielleicht sagen, okay, die Anzahl der Datenquellen, Daniel hatte vorhin gesagt, das ist so super viel und selbst wenn wir jetzt hier sagen, irgendwie Add New Connection wird es nicht wirklich mehr. Wie komme ich denn jetzt an diese ganzen Systeme ran, die ich vielleicht im eigenen Unternehmen habe? Und das ist gerade der Punkt, den ich vorhin angesprochen hatte. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, dort eigene REST-basierende APIs zu hinterlegen, mit welchen ich aus meiner Power App interagieren kann. Und da kommt das Thema Microsoft Azure wieder ins Spiel. Ich hatte ja vorhin schon Azure Active Directory erwähnt. Wenn ich als Unternehmen jetzt die Azure App Services verwende, um eigene APIs zu hosten. Ich weiß nicht, ob vielleicht der eine oder andere sich schon mal mit den Azure API Apps beschäftigt hat, das heißt der Möglichkeit, REST-basierende APIs zu schreiben mit einer JSON-basierenden Definition für diese APIs. Das heißt, basierend auf dem Swagger-Format wird diese API, diese REST-basierende API beschrieben. Und der große Vorteil dabei ist, dass Anwendungen wie zum Beispiel Visual Studio mir ein Client-SDK dafür generieren können. Und genauso kann Power Apps jetzt basierend auf dieser Swagger-Beschreibung für meine APIs das entsprechende Client-SDK generieren. Und das heißt, wenn ich jetzt meine eigenen APIs dort in meine Power App einbinde, habe ich die Möglichkeit, direkt mit diesen APIs zu interagieren, basierend auf dem Rechte-Management von meinem Azure Active Directory. Das heißt, wir haben hier wirklich ein System, was sehr schnell Ende zu Ende miteinander verknüpft ist. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht um Benutzerauthentifikation kümmern, macht Azure AD und Office 365. Wir brauchen uns nicht um die Bereitstellung der APIs in einem bestimmten Format kümmern. Dort kann ich auf die Azure API Apps in den App Services setzen. Aber ich kann auch, wenn ich nicht Azure nutzen möchte, ganz andere Datenquellen verwenden, die der Daniel jetzt hier mal aufgeblendet hat, wie zum Beispiel OneDrive. Und ich glaube, dein Beispiel basiert auch auf OneDrive.
Genau, das ist natürlich auch das leichteste Beispiel, was man einfach mal durchexerzieren kann. Man legt einfach einen Excel-File auf den OneDrive, da braucht man sich nicht groß mit irgendwie AD-Authentifizierung oder sonst irgendwas rumschlagen. Man braucht nicht mal ein AD. Man kann das ja auch als Privatanwender einfach mal auf seinem privaten OneDrive testen. Und es ist ja trotzdem ein Szenario, was relativ realistisch ist. Das heißt, ich habe meinen gesharten OneDrive und da liegt ein Excel-Dokument meinetwegen und dann nutze ich das einfach als Datenquelle. Und nur um den Punkt hier klar zu machen, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir diese Unterscheidung, oder nicht die Unterscheidung, sondern eigentlich diese Kombination von diesen beiden Sichtweisen auf die Power Apps ganz deutlich machen. Wir haben auf der einen Seite das Frontend, was ich jetzt gleich noch mal ein bisschen näher zeige. Also letztendlich, wer schreibt eigentlich die App, die dann am Ende der Endanwender sehen soll, oder wer kreiert die, weil es ist ja nicht mal wirklich Schreiben, es ist wirklich nur ein Kreieren. Das ist der Fachbereich. Und demzufolge vielleicht nicht mal ein Programmierer, sondern einfach jemand, der sehr computeraffin ist, sich sehr gut auskennt mit vielleicht den Standard-Office-Tools, aber der jetzt vielleicht C-Sharp-Code noch nie geschrieben hat. Auf der anderen Seite haben wir, weil das Ganze natürlich über ein Backend geht, also irgendwo liegen ja die Daten, deswegen haben wir natürlich die ganze Macht die ganze Funktionsvielfalt, die Azure mitbringt. Das heißt, wenn wir genau den Weg gehen, den Malte hier skizziert hat, nämlich wir sagen, hey, wir schreiben uns vielleicht unsere eigene API-App für unsere eigene Datenverwaltung, die wir irgendwie im Unternehmen haben, um hier Daten verfügbar zu machen über Azure, dann ist das natürlich was, wo ein Entwickler sagen kann, okay, ich bin derjenige, der vielleicht dahinterliegende Business-Logik nochmal rein implementiert, der irgendwie vielleicht noch zusätzliche Validierungen macht, der komplexe, Algorithmen im Hintergrund ablaufen lässt, das geht alles, weil wir natürlich die volle Power, die volle Entwicklermacht im Hintergrund haben. Das heißt, auf die Art und Weise können natürlich auch der Fachbereich und die Entwicklungstruppe im Unternehmen sehr gut zusammenspielen, weil die Entwickler einfach APIs zur Verfügung stellen, die einfach konsumiert werden können. Und auf der anderen Seite ist jetzt der Fachbereich und der sagt dann, okay, heute mal die API und die API und dann vielleicht noch das Ganze verknotet mit meinem SharePoint und dann kommt irgendwie was Sinnvolles für mich raus, und zwar das, was ich in meiner Fachanwendung eben brauche.
Und heutzutage findet ja bei mobilen Anwendungen ohnehin ein Großteil der Logik auf der Serverseite statt. Und genau hier kann ich dann auch als Entwickler einsteigen und kann sagen, ich baue für bestimmte Funktionalitäten, die meine Fachanwender brauchen, die passende API. Es kann sein, irgendwie ein Geolocation-Service, um bestimmt basierend auf einer Adresse einen GPS-Koordinaten zu ermitteln. Baue ich die entsprechende API, stelle sie bereit und schon kann der Fachanwender die ganz einfach verwenden. Oder natürlich der Fachanwender geht hin und sagt, ich nehme eine ganz einfache Datenquelle, entweder eine von der IT nicht gemanagte, wie zum Beispiel OneDrive, oder, wie wir da unten auch sehen, SharePoint Online wird vom Unternehmen gemanagt, damit basierend auf den Unternehmens-Credentials abgesichert, kann ich genauso nutzen als Datenquelle für meine Power.
Gut. So schaut's aus. Jetzt gehen wir mal rein und gucken uns an, wie wir das Ganze auf Basis von OneDrive machen. Ich bin hier mit meinem privaten OneDrive-Account angemeldet, sieht man hier. Habe hier natürlich jetzt mal eine Ansicht über alle Ordner, die hier so rumfliegen in meinem OneDrive. Ich habe hier einen Ordner mit Excel-Files, natürlich schon vorbereitet. Und ich habe hier ein Excel-File, das nennt sich Events Demo Live. Das ist eine Excel-Datei, in der stehen einfach mal ein paar Spalten drin. Wir könnten auch gleich mal reingucken. Ich verbinde mich mal hier. Dann wird hier dieses Excel-File quasi angeguckt, ausgewertet. Währenddessen schauen wir mal rein, wie diese Excel-Datei eigentlich ausschaut. Hier liegt sie nämlich.
Du hast dich in Power Apps jetzt schon gegen dein OneDrive authentifiziert. Das heißt, dementsprechend hat Power Apps jetzt Zugriff auf das Excel-File.
Genau, ist ein guter Punkt. Das ist natürlich, habe ich in der Vorbereitung schon gemacht. Normalerweise würden dann natürlich die Credentials abgefragt. Und Power App würde sagen, hey, mit welchem Account willst du dich eigentlich bei OneDrive hier anmelden? Das habe ich im Vorfeld schon gemacht, kennt man ja hier, Benutzerpasswort, ne? Und dann schwuppdiwupp sieht man die Dateien. Die Datei, die ich ausgewählt habe, schaut folgendermaßen aus. Es geht hier einfach darum, eine kleine Tabelle zu schreiben für letzten Endes Vorträge, die ich als Evangelist so halte. Und ich habe hier mal drei Beispiele Vorträge reingeschrieben. Es gibt hier drei unterschiedliche Veranstaltungen mit jeweils einem Session-Titel. Typ ist jeweils Session, klar, ein ganz normaler Vortrag halt. Anzahl von Teilnehmern, Datum dahinter, Ort dahinter und dann letzten Endes eben nochmal mein Name. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, das ist so halbwegs realistisches Szenario, dass ich halt irgendwo tracken möchte, was habe ich eigentlich gemacht, dann möchte ich jetzt in dem Fall ganz konkret natürlich genau das als Datenquelle nutzen. Ich habe jetzt schon mal genau die Datei angewählt und wir sehen, dass im Hintergrund jetzt quasi schon erkannt wurde, dass es eine Tabelle in diesem Excel-File gibt und diese Tabelle hat hier den Namen Table 1, wurde ja von mir auch nicht weiter benannt. ich verbinde meine Applikation jetzt genau mit dieser Table, wähle die also aus und es wird mir automatisch, weil ich ja die Table als Grundlage nehme für meine Applikation, eine Applikation darauf basierend gebaut.
Das heißt, er analysiert jetzt die Spalten in deiner Tabelle und sagt, okay, potenziell möchtest du jetzt neue Items anlegen können und die Spalten haben folgende Namen.
Genau, das sollte alles passieren. Und ich habe vorhin schon gesagt, meistens geht es um die klassischen Datenbankoperationen, Create, Read, Update, Delete. Und was die Datenbank ist, ist ja dann eigentlich egal. Es geht darum, irgendwie neue Einträge reinzuschreiben, auszulesen, zu modifizieren. Und genau darauf basierend wird mir jetzt ein UI gebaut. Und man sieht hier, das sind genau die drei Einträge, die ich auch in meiner Tabelle hatte. Es wird quasi hier schon mal die Datenquelle angezapft und nicht nur angezapft, um hier eine Struktur für die Anwendung vorzugeben, sondern auch natürlich, um schon mal ein bisschen einen Blick aufs UI werfen zu können, wie sowas am Ende ausschauen kann. Und ab dem Zeitpunkt arbeite ich quasi mit unterschiedlichen Templates und natürlich mit der Möglichkeit, hier das UI an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen zu tweaken, irgendwo ein Control mit dazu zu setzen, ein Control wegzunehmen, unterschiedliche Workflows zu generieren für genau diese Aufgabe. Und man kann hier aus unterschiedlichen Layouts auswählen, ich könnte hier noch Bilder dazufügen, wenn ich das möchte, oder eben ein bisschen abstrahieren, die Darstellung mit weniger Daten im UI und so weiter. Ich glaube, das liegt relativ klar auf der Hand, wie man hier unterschiedliche Templates auswählt, will ich mal nicht so sehr darauf eingehen. Wichtig ist der Punkt noch, dass es unterschiedliche Screens gibt. Das heißt letzten Endes unterschiedliche Bildschirminhalte, die natürlich irgendwie zusammenhängen, die ich in einem Workflow kombinieren kann. Und hier haben wir natürlich die Tabelle, die uns einfach mal anzeigt, welche Daten existieren überhaupt schon. Und jetzt möchte ich vielleicht einen Datensatz natürlich einzeln anzeigen. Und das heißt also, wenn ich einen davon auswähle per Anwender, dann, wenn ich hier einfach so anklicke, würde ich auf diesen Dialog hier kommen. Das ist quasi der Detaildialog, mag man sagen, wenn man immer so von diesen Liste und Detail ausgeht. Und natürlich möchte ich so einen Datensatz auch editieren können. Und dazu habe ich hier dieses Feld, diesen Edit-Dialog. Und alle davon kann ich natürlich editieren, indem ich hier beispielsweise einfach nochmal zusätzliche Controls reinbaue, wenn ich das möchte. Also ich habe hier eine Auswahl von unterschiedlichen Controls, die ich dann natürlich mit der Logik auch verzahnen kann. Ich kann auch, das finde ich auch sehr schön, natürlich Default-Werte setzen. Gerade wenn es darum geht, hier zum Beispiel diesen Edit-Dialog zu nehmen, kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte, dass standardmäßig das Datum vorausgefüllt ist. Und hier kann ich dann eine Syntax benutzen, die dem einen oder anderen Excel-Benutzer vielleicht entgegenkommt. Als C-Sharp-Entwickler wird man es wahrscheinlich nicht so wirklich erkennen. Es gibt hier ein paar Befehle, die einfach Felder ausfüllen. Today zum Beispiel schreibt immer das richtige Datum rein. Also es soll nur ein kleines Beispiel sein. Es gibt auf der Power-App-Seite eine ganze Liste von funktionsfähigen Befehlen, die mir hier, oder Kommandos, die hier bestimmte Standardwerte beispielsweise einführen. Ich kann natürlich hier auch mit Daten rechnen, Date, Add und was weiß ich, gibt es alles Mögliche. Schön ist auch natürlich die Möglichkeit, dass ich hier zum Beispiel, wenn es darum geht, den einzelnen Sprecher für diese Events, das ist ja meistens der Anwender der Applikation, den schon vorauszufüllen, dass ich nicht immer reinschreiben muss, ich bin der Daniel Meixner, weil letzten Endes weiß doch die Anwendung, wer ich bin. Schließlich wird sie an einem Gerät gestartet, das hier in der Domäne hängt und das von mir quasi bedient wird. Das heißt, ich brauche hier als Default-Wert auch nicht den Evangelisten, sondern ich möchte hier vielleicht einfach den Anwender und von dem Anwender möchte ich natürlich den vollständigen Namen und wir können hier User Full Name wählen und dann sehen wir, okay, es wird standardmäßig hier der Daniel Meixner reingeschrieben. Und ich glaube, dass allein diese Möglichkeit hier, wenn es darum geht, solche Listen, To-Do-Listen oder meinetwegen einfach Tracking-Listen von Aktivitäten, die man gemacht hat, einfach um sowas zu pflegen, ist das schon eigentlich wirklich der Knaller, wenn ich hier quasi die Applikation fast geschenkt kriege.
Und du bist jetzt hier gegen Azure Active Directory angemeldet und dementsprechend kann jetzt das Azure Active Directory über die Office Graph API auf die Benutzerdaten zugreifen und hier entsprechend deinen Namen einfügen.
So schaut's aus. Klasse. Genau. Jetzt kann ich das Ganze natürlich auch mal ausführen. Ich würde sagen, wir starten die Anwendung jetzt einfach mal. Und ich gebe hier einfach mal einen neuen Namen ein und sage neue Veranstaltung hier. Und wir geben den Session-Titel ein und der heißt neuer Titel. Und der Typ soll natürlich auch ganz normale Session sein und wir sagen mal, es waren zwei Teilnehmer, wir beide nämlich am Start und das Ganze natürlich wieder in Uschel. Okay, nachdem die Daten jetzt ausgefüllt sind, ist quasi das, was fehlt, noch, dass wir hier auf den Speichern-Knopf drücken. Der wird er dann natürlich in das bestehende Excel-File reinschreiben. Und das ist ja genau das Verhalten, was wir wollen, dass wir auf die Art und Weise ganz einfach die Datenquelle oder die Datensenke hier mit neuen Daten füllen können. Ich könnte die App natürlich dann auch bei mir lokal speichern, lokal installieren, dass ich die wirklich auch lauffähig bei mir habe und könnt sie dann nach dem Mechanismus, den ich vorhin gezeigt habe, auch freigeben, sodass quasi dann auch Malte oder sonstige Kollegen hier genau auf diese Applikation zugreifen können.
Okay, das heißt, wir haben mit Power Apps die Möglichkeit, als Fachanwender Anwendungen zu schreiben, basierend auf Datenquellen, die wir entweder selber bereitstellen, in Form von Excel-Listen, SharePoint-Listen oder von APIs, die mir meine Entwicklungsabteilung baut. Das heißt, wir als Entwickler haben die Möglichkeit, Funktionalitäten bereitzustellen, die Fachanwender dann in cleverer Art und Weise mit Apps, mit existierenden Anwendungen verknüpfen können. Das heißt, ich baue eine API, die der Fachanwender vielleicht mit unserem Office 365 sinnvoll verknüpft und hier dann eine Produktivitätsanwendung letzten Endes fürs Unternehmen bereitstellt.
So schaut's aus.
Sehr coole Sache. Dann vielen Dank, Daniel, für die Einführung.
Sehr gern.
Und ich freue mich auf Weiteres. Wir werden ja von Power Apps dann in Zukunft noch einiges sehen, wenn das dann irgendwann dann auch aus der Preview. Wunderbar, danke.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ich schubse jetzt nochmal kurz die Maus, dass der nicht gleich wieder schwarz wird.
Ich hab's kaputt gemacht.